Die meisten Menschen sind, die meisten Männer sind scheiße angezogen.
Sagt derjenige, der zwei karierte Sachen an.
Ja,
aufeinander.
Aber das sieht jetzt keiner. Das sieht jetzt keiner, weil das ist, das machen
sie.
Ja, ich habe das. Es war morgen wieder so viel los. Ich bin einfach aus dem Haus gestürzt.
Ja, gut. Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Es gibt Protest gegen unseren Podcast.
Oh.
Sämtliche Kläuse, die uns zuhören und zuschauen, haben sich beschwert, weil wir Lars Klingbeil etwas Klausiges unterstellt haben.
Ich habe noch gesagt zu dir, lass die Namenswitze.
Der kam von dir.
Ach so, ja. Ja, Klaus Klingbeil, es lag so... Weiß ich auch nicht. Lag so nah. Hat sich irgendwas in meinem Kopf gerade so.
Wir brauchen einen Namen mit K, der niemanden beleidigt.
Klodwig.
Genau. Klodwig. Das finde ich super, oder?
Ja, aber Klodwig Klingbeil. Gut, ist auch nicht schlecht.
Ja.
Ja.
Und so heißt keiner mehr heutzutage. Also haben wir das auch geregelt.
Und es haben sich, das habe ich gesehen, diejenigen beklagt, die mit Long-Covid zu Hause liegen.
Zu Recht, weil du es nicht so ganz ernst genommen hast.
Und das Gefühl
scheinbar.
Hatten, wir nehmen das nicht richtig ernst. Doch, wir nehmen die Krankheit sehr ernst.
Ja.
Was wir nicht ernst genommen hatten, war die Migräneattacke von der Linkspartei-Fraktionschefin Heidi Reichenick, beziehungsweise die situative Migräne.
Richtig. Und dann führte eins zum anderen.
Ja, wie das so manchmal
so
an dieser
ist
Stelle ist.
Haben wir an dieser Stelle klargestellt. Lass uns mal in unsere heutigen Themen eintauchen. Wir müssen natürlich über die Performance unseres Bundeskanzlers sprechen. Friedrich Merz.
Du meinst so jahresrückblickmäßig.
Genau, nach einem halben Jahr ist er bereits so unbeliebt, wie es Olaf Scholz nach 3,5 Jahren Ampel war.
Also was die Beliebtheit angeht, ich glaube die Woche INSA, so ein Meinungsforschungsinstitut aus Thüringen, die hatten ihn jetzt auf dem letzten oder vorletzten Platz. Wir haben immer den Eindruck, der sei so ein harter Brocken, ne? Das war jetzt so sein Image. Aber ich glaube, dass ihm das wirklich wehtut. Ich habe noch das extra nochmal nachgeguckt, dieses Zitat, das hatten wir letzte Woche schon, aber das hatten wir falsch zitiert. Matthias Miersch, der Fraktionschef der SPD, über den Kanzler, er habe ein sehr, sehr warmes Herz. Und das meinte Herr Miersch jetzt nicht positiv, sondern was er, glaube ich, ausdrücken wollte, war, dass der Kanzler erstaunlich harmoniebedürftig und empfindlich ist. Und es ist ja nicht ganz schön, wenn Männer empfindlich sind oder vulnerabel, wie das ja heute heißt. Aber es ist, wenn du Kanzler bist,
eher
eine schlechte
Eigenschaft. Er hat auch nah am Wasser gebaut, ne? Schon zweimal innerhalb eines halben Jahres sind ihm die Tränen gekommen. Menschlich verständlich, aber
dieses Mal, weil
ging es um den Ukraine-Krieg bei der Pressekonferenz mit Zelensky. Also ich hätte jetzt, wenn Zelensky geweint hätte, hätte ich das noch eher verstanden.
Ja, es ist ein bisschen befremdlich.
Ich will ihn eigentlich nicht verurteilen dafür, weil wie du schon gesagt hast, ist ja ganz schön, wenn Männer auch mal so reagieren, aber halt als Kanzler.
Ja, wenn es zumal ja dazu führt, dass du dann dich nicht traust, mal entweder einen Flock einzurammen oder eben deinem Koalitionspartner zu sagen, also bis hierhin und nicht weiter. Ich glaube, so in der Binnenlogik dieser Koalition sieht das ja alles ganz fabelhaft aus und die sind ganz irre stolz, also wie viele Gesetze jetzt sie verabschiedet haben und dass sich in der letzten jetzt Biegung doch irgendwie zu einer Bürgergeldreform durchringen konnten, wobei ich so die,
das heißt
richtige,
halt jetzt anders.
Die richtige Form ja nicht erkennen kann. Also das heißt jetzt anders, das heißt jetzt Grundsicherung. Über die Sätze wird natürlich überhaupt nicht geredet, sondern jetzt ging es in der letzten Windung ja nur noch um die Frage, muss der säumige Bürgergeld oder demnächst Grundsicherungsempfänger, der einfach beschlossen hat, gar nicht mehr auf dem Amt zu erscheinen, persönlich nochmal angesprochen werden oder reicht ein Brief? Also ich glaube, da wünschen sich ganz viele in Deutschland mal so viel Nachsicht im Behördenverkehr. Also wenn das Finanzamt sich meldet, und du sagst, nee, ich habe die Post nicht aufgemacht, natürlich dann nur im persönlichen Gespräch, ja. Pfändungen werden nur nach persönlicher Anhörung
ja,
zugestellt,
okay,
ja. Weil, wie Frau Bass sagte, ganz viele Menschen Angst haben vor Behörden und die Post nicht aufmachen. Komischerweise, da gilt das nie.
Das stimmt. Ja, da hat er sich nicht durchgesetzt. Also ich finde überhaupt, es gibt so zwei Friedrich Merze. Du hast den außenpolitischen, da hat er ja durchaus eine Autorität, wie dieser Berlin-Gipfel oder dass jetzt auch die EU das Verbrenner auskippt.
Nein, die kippen überhaupt nicht das Verbrenner aus.
Natürlich. Na,
das hat er behauptet, das ist überhaupt nicht gekippt, sondern die EU-Kommission hat jetzt auf Flehen der deutschen Automobilindustrie gesagt, okay, also ab 35 nicht mehr 100% runter,
90.
Bei 90, ja. Und die anderen 10% müsst ihr irgendwie wettmachen mit grünem Stahl und E-Fuels, die es aber beides nicht gibt. Und selbst wenn es die E-Fuels und den Stahl nicht bräuchte, sondern sie tatsächlich also auf 90% runtergehen könnten, heißt es ja dennoch, dass sie nicht in nennenswerter Zahl ihre großen Autos verkaufen können. Ich habe diese Woche zufällig, weil ich in Bitburg war, auf einem Auftritt, neben einem großen Automobilhändler gestanden. Und der ist so ein freier Händler, der verkauft alles.
Mhm.
Und ich sagte, wie läuft's denn so? Und da sagte er halt, naja gut, bei Porsche und Mercedes und BMW relativ mau. Und da sagte er, hat jetzt 5 Taycan da auf dem Hof stehen, kein Mensch will die. Das sind diese Porsche mit dem Elektromotor und das wird auch sich in Zukunft nicht ändern. So, und das heißt, dieser Tag, den Friedrich Merz jetzt als großer Tag erklärt für die Automobilindustrie, ist tatsächlich der Todestag für die deutschen Luxusautos. Mit allen Folgen, die das hat.
Aber es ist doch jetzt erstmal die Tür geöffnet, dass etwas gelockert wird. Das kommt doch noch, wird doch noch weiter gelockert werden.
Ja, du kannst den Leuten doch nicht sagen, das ist jetzt ein Durchatmen. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das ein Kompromiss ist, der für die Automobilkonzerne, bei denen es jetzt wirklich richtig reinregnet, überhaupt keine Bedeutung hat so.
Du machst ihm jetzt die außenpolitischen Erfolge auch noch madig. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, da ist er irgendwie gefühlt der starke Mann Europas, auch wenn du jetzt gleich wieder widersprichst. Aber im Inland passiert das natürlich nicht. In der kompletten Koalition hat er immer nur nachgegeben, bis auf die Migration.
Deswegen steht er ja so weit unten.
Das stimmt, aber ich frage mich nur, eine Person, wo man gesagt hat, die ist so autoritär und er hat ja auch dieses Auftreten und sagt dann auch, so Basta-Sätze, die man eigentlich früher von Gerhard Schröder kannte. Und am Ende folgt nichts.
Ja, seine Reden sind immer prima. Das stimmt. Ich finde es auch interessant, dass der reale Friedrich Merz, den wir jetzt mehr und mehr ja sehen, so ganz anders ist als der Friedrich Merz, der uns so in der Zeitung verkauft wurde. Und der Friedrich Merz, der auf den Plakaten ist, beziehungsweise das Image, das die Leute im Kopf haben. Das war eben dieser... Ja, so ein bisschen aus der Zeit gefallene konservative Knochen, ne? Traditionelle Familienwerte, so ebenso eher Basta-Politik, gar nichts mit Basta-Politik. Von Anfang an in dieser Regierung, wenn die SPD gesagt hat, oh nee, also das kriegen wir nicht bei unseren Mitgliedern durch, 2 Schritte zurückgegangen, hat gesagt, ja, dann müssen wir alles nochmal neu überlegen.
Ja, aber jetzt kriegt er ja sogar Gegenwind auch aus der eigenen Partei. Also früher... Hast du mir zumindest erzählt, war die Union oder die CDU mal der Kanzlerwahlverein und jetzt gibt's ja nonstop Gegenwind.
Der Vorteil für einen Kanzler der CDU war immer, dass die Mitglieder und die Delegierten nicht am Parteiprogramm hängen. Also die haben die nie gequält auf irgendwelchen Parteitagen, den armen Helmut Kohl ja oder auch die Merkel nicht. Nach dem Motto, ja, aber hier im Unterpunkt 22c haben wir doch vor 3 Jahren ja in Koblenz auf dem berühmten Programmparteitag Folgendes beschlossen, ja. Zweifel, ist im CDUler das total egal, was im Programm steht. Der hat so eine grundsätzliche Vorstellung, wo es hingehen sollte und wofür die CDU steht. Und am Ende aber, wenn der Kanzler oder die Kanzlerin die Macht garantiert, dann folgen die.
Ja, das ist vorbei.
Das ist ja auch der große Vorteil, wenn du bei der CDU bist, im Gegensatz zur SPD, weil da gibt es dann immer irgendeinen Muckel, ja, der das Parteiprogramm raus und Verrat ruft. Nur wenn du eben denen die nicht Macht nicht garantierst und die das Gefühl haben, oh, also das Schiff schwankt jetzt, ja, und das schwankt jetzt so, dass möglicherweise erst der Kapitän über Bord geht und dann die ganze Mannschaft mit, dann werden die Leute unruhig, dann haben sie recht.
Ja, aber das ändert sich ja nicht mehr. Also wenn du dir einmal deinen Ruf versaut hast, er zeigt jetzt ein halbes Jahr lang Führungsschwäche, wie soll das denn noch gut werden für ihn?
Die zentrale Frage für die Partei am Ende auch für das Land wird sein, entdeckt er in sich den Gerhard Schröder. Also der Mann, der irgendwann das Ruder rumwirft und sagt, wir sind jetzt in so einer krisenhaften Situation. Also er spricht ja jetzt von der Weltunordnung, ja?
Ja, ja.
Ja, gut, Weltunordnung, aber auch Deutschlandunordnung.
Stimmt.
Sehen wir ja jetzt und sagt, also es hilft nichts, müssen wir uns mal am Riemen reißen.
Du sagst, es steckt Gerhard Schröder möglicherweise in ihm. Eigentlich habe ich bislang immer nur gehört, dass Bernd Stromberg in ihm steckt.
Ja.
Dann gab es ja jetzt den neuen Stromberg-Film. Hast du den gesehen?
Nee, ich kenne ja das britische Original, Ricky Gervais, The Office, ne? Und das ist dann, glaube ich, der deutsche Spin-off, ne?
Genau, so in etwa. Eine Parallele natürlich mit dem deutschen Humor. Ich finde das total lustig, weil das gab es ja von Beginn an, Bernd Stromberg und Friedrich Merz, Ähnlichkeiten. Da hatte ich, glaube mal, die Heute-Show so einen kleinen Clip gezeigt. Da geht Friedrich Merz in einen Aufzug rein, gefolgt von Steffi Lemke, der früheren grünen Umweltministerin. Und er sagt dann irgendwie so zu ihr, jetzt geht's aufwärts mit uns, Frau Lemke. Und dann sagt sie, ja, dafür haben Sie mich jetzt dabei. Und dann sagt er so ein bisschen verdruckst, da wird der Aufzug etwas schwerer. Und du denkst dir nur, hat er nicht gesagt. Jetzt ist ja Frau Lemke noch nicht mal dick. Aber das ist so dieser Stromberg-Humor. Und den nimmt man auch nicht so ganz ernst.
Da gab es noch eine andere Szene, die habe ich gesehen. Ich habe nämlich das ZDF-Ding da gesehen vom Heute-Journal. Da sieht man erst eben Stromberg, der da so rumkaspert da als, als Chef. Und dann Gegengeschnitt. Die haben eben irgendeine Online-Präsentation vorbereitet, Friedrich Merz. und erkennt man überfordert mit dem Internet, ja, Neuland. Und dann sagt er, aber, also sind immer noch Rechtschreibfehler, ja. Also es sind immer noch Rechtschreibfehler. So ist so.
Leute, das geht so nicht.
Genau. Oder diese Szene, wo er da beim ZDF-AD, die haben, glaube ich, gemeinsam übertragen, dieses Duell.
Ja.
Und das Pult ist zu klein.
Da klopft er so drauf.
Gut, er hat natürlich recht, weil er ist ja, glaube ich, 1,96, ne?
Er ist riesig,
und wenn du natürlich an einem zu kleinen Pult stehst, sieht das einfach komisch aus. Und es geht im Fernsehen zunächst erstmal um Optik.
Ja.
Trotzdem, so wie er das so macht, also das geht ja gar nicht.
Das ist so gut.
Aber Lustige ist, das ist der Merz gewissermaßen, den wir erwarten, ja. Der also eben so, das geht ja gar nicht. So. Aber daneben eben, wo ganz soft ist, eben großes, oder wie hieß es bei, Matthias Miasch, sehr, sehr warmes Herz.
Das stimmt.
Und wenn er eben sagt, behandelt mir den Lars pfleglich, ja, der ist so sensibel und wir lachen uns alle, ja, wir Zyniker hier, ja, der meinte das ernst.
Der meinte das ernst.
Der meinte das ernst und achtet mir auf den Lars, ja. Der hat auch ein warmes Herz. Wobei, ich glaube, beim Lars ist gar nicht ein warmes Herz, sondern der setzt da strategisch ein. Das ist nämlich der Unterschied. Der weint auch nicht. Dem kommen auch nicht von lauter Rührung die Tränen ständig. Und das ist natürlich ein Nachteil in der Politik. Also wenn du alle glücklich machen möchtest, vor allem in deiner eigenen Umgebung. So,
das stimmt. Du, ich habe mir gedacht, weil das heute die letzte Sendung ist vor Weihnachten, wir können ein kleines Spiel spielen. Es gibt nämlich Zitate von Merz und von Herrn Stromberg.
Ja.
Und man kann nicht so genau zuordnen, welches Zitat von welcher Person kommt. Vielleicht bist du aber gut darin.
Also leg mal los.
Bist du bereit, ja? Also du darfst nicht gucken, Martin.
Nein.
Ich hab's mir aufgeschrieben.
Ja.
Wenn man einen Sumpf austrocknen will, darf man nicht die Frösche fragen.
Das würde ich sagen, ist ein Klassiker Merz.
Echt? Warum? Nee.
Weil ja, das ist so ein Allerweltssatz, ja. Das ist so ein typischer Satz, würde ich sagen, auf so einer Parteitagsrede.
Hat er tatsächlich beim Deutschen Gewerkschaftsbund gesagt. Okay, sehr gut. Nächster Satz. Immer diese Gleichberechtigung, aber wenn das Schiff sinkt, heißt es Frauen und Kinder zuerst.
Stromberg?
Ja, richtig.
Ja. Aber jetzt hast du dich hoffentlich im Wechsel, ne? Immer Merz, Stromberg, dann komme ich relativ gut dann mit.
Jetzt, da habe ich sehr lachen müssen. Junge Besen kehren gut, aber die alte Bürste kennt die Ecken.
Auch Stromberg, würde ich sagen.
Nein.
Nee?
Nein.
Das hat
Friedrich Merz gesagt am Deutschlandtag der Jungen Union 2021. Da wollte er Parteichef werden und hat scheinbar sich als alte Bürste bezeichnet.
Ja.
Hätte auch von Stromberg kommen können. Und als letztes, solange er sich mir nicht nähert, ist mir das egal, in Klammern, dass er schwul ist.
Ja gut, das ist Merz. Also wenn du jetzt dazu sagst, das war ja der berühmte Aufsatz von Markus Lanz.
Das ist doch krass.
Also da ging es, glaube ich, um...
Um das Coming-out von Klaus Wowereit damals, 2001.
Nee, echt?
Ja. Da ging es um das Coming-out von Klaus Wowereit damals, dem SPD-Oberbürgermeister. Das war 2001 und da hat Merz, wurde er darauf angesprochen und hat das eben gesagt.
Aber er hatte nochmal so einen Auftritt bei Lanz, wo es, ich weiß gar nicht, um wen ging... Was, Jens Spahn? Ja. Also gut, bei dem Thema.
Kannst du dich nur in die Nesseln setzen, meinst du?
Brauche nochmal Berater.
Ja, also du siehst, ich meine, du warst jetzt ziemlich gut, aber die haben schon so die gleiche Attitude.
Andererseits ist ja auch mal eine Frage der Alternative.
Markus Söder, der hat was Kanzleriges.
Jens Spahn.
Oh Gottes Willen.
Ich halte ja jetzt, wir sollen ja keine Prognosen abgeben, aber wenn ich jetzt so auf einen Ersatzkanzler setzen sollte, aus der CDU, würde ich im Augenblick sagen Jens Spahn.
Das ist dein Ernst?
Ja.
Der ist doch, ich finde, der hat was ganz Unseriöses an sich. Der hat lauter so Mauscheleien, wo er dann irgendein Haus kauft mit einem Sparkassen-Privatkredit von irgendeinem Sparkassen.
Also anders meinst du als der hoch anständige und hochseriöse Markus Söder, ne? Wo sozusagen jedes...
Der
jedes
macht wenigstens kein Hehl daraus.
Ah.
Das ist was anderes.
Ah, okay. Also Schlawiner aber steht dazu, oder was?
Genau, das finde ich eine ganz andere Geschichte.
Was war denn falsch beim Jens Spahn? Der hat sich ein Haus gekauft, ich glaube, in Dahlem.
Das war doch irgendwie ganz seltsam finanziert,
ja,
oder?
Ja,
so moralisch schwierig.
Ja, also wenn du sozusagen mit dem Spiegelblick drauf guckst, war das natürlich alles immer seltsam. Die haben ja so eine Obsession mit dem armen Kerl.
Oder dann nimmst du mal die Maskengeschichte. Da hat der, überleg mal, Andi Scheuer als Verkehrsminister, als er die Maut in den Sand gesetzt hat, das waren irgendwie 250 Millionen Schaden, die der Steuerzahler quasi berappen muss. Der war weg vom Fenster, politisch geköpft. Und Jens Spahn versenkt über 5 Milliarden und steht in der ersten Reihe, das sehe ich nicht. Und sympathisch ist der ja auch null.
Er hat die gewisse Ruchlosigkeit, die man braucht für den Job. Die Härte, die man braucht. Die Durchsetzungsfähigkeit. Ich glaube, dass er jetzt in der Position, wo er im Augenblick tätig ist, als Fraktionschef, ja, wo du deine ganzen Schäfchen immer zusammenhalten musst, ja, und die alle beglucken musst.
Das kann er auch nicht so gut.
Nee, dafür ist er der Falsche. Aber so als Kanzler, ich weiß nicht. Hätte ich ein besseres Gefühl als bei Merz.
Ernsthaft? Ja. Wow, nee, ich gar nicht. Ja.
Aber alles auf Wiedervorlage. Wir sehen uns wieder in 2026.
Ja.
Und dann, das ist ja das Schöne, ja? Sehen wir ja mal, wo die politischen Geschicke hinlaufen. Vielleicht gibt es ja den großen Aufstand in der Union, ja, gegen Friedrich Merz, wenn sie dann so jetzt unter die 20% Hürde fallen.
Vielleicht bekommt aber auch einfach die Kurve. Also ich habe meinen Glauben noch nicht verloren.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Richtig.
Ich hoffe es auch für Deutschland.
Ja. Apropos, die Hoffnung stirbt zuletzt, das hofft gerade auch Stuttgart. Denn die sind jetzt Ende des Jahres, pünktlich zum Weihnachtsfest, zahlungsunfähig. Das ist schon krass.
Nicht nur zahlungsunfähig, da fehlen 800 Millionen im Haushalt fürs nächste Jahr. Also apropos Krise. Ich meine, die sind jetzt dabei, das Detroit Deutschlands zu werden.
Weil es eine Autostadt ist und jetzt einfach die Gewerbeeinnahmen eingebrochen sind ohne Ende.
Ja. Also ich meine, das eine ist ja, wenn du immer so locker daherredest, wie zum Beispiel der grüne Verkehrsminister, dann sollen halt diese ganzen Jobs nach Ungarn gehen. Was kümmert mich? Das bin ich froh drüber. Das ist ein Originalzitat. Hermann heißt der Kerl. Oder ob es dann tatsächlich eintritt. So, deswegen glaube ich, stehen die Grünen im Augenblick in Umfragen auch da, wo sie stehen. Wann wird da gewählt? Im März?
Ja, da will Cem Özdemir,
ja, der arme Kerl,
Ministerpräsident werden.
Da wird nichts werden. Nee. Also darauf lege ich mich mal fest.
Wobei der nicht so richtig grün ist, ne?
Ja, das nützt ja trotzdem nichts. Also es tritt ja halt nicht als Parteiloser an. So. Also wie gesagt, sonst lege ich mich nicht fest. Da lege ich mich mal fest. Ich nehme alle Wetten an, dass er das nicht schaffen wird. Ja, überhaupt, was ist? Ich meine, was ist mit Stuttgart los? Ja, auch sonst so die Meldung, die man da bekommt. Ich glaube vor 2 Wochen morgens gucke ich so mein Handy. Erste Meldung, Spitzenmeldung: Schießerei auf einem Spielplatz. 15-Jähriger schwer verletzt, hat sich nochmal in die Büsche schlagen können, ja.
Schießerei?
Ja.
Ich dachte, der wurde verprügelt.
Nee, Schießerei.
Ach was, okay.
Ja, ja. So, also hast du ja ständig davon. Oder da gab es ja diese Großfamilie mit diesen 17 Leuten. Ich glaube, da ist jetzt mal eine Anfrage gewesen, was das gekostet hat. Ich glaube, jetzt über 1 Million allein die Haftstrafen, die sich da summiert haben, die sind irgendwann zwischen 2015 eingewandert. Haben dann irgendein Haus bezogen in Stuttgart, 250 Quadratmeter, als Großfamilie. Natürlich finanziert alles von der Sozialhilfe. Mhm. Da fassen sich die Leute auch an den Kopf und sagen, wie kann das eigentlich sein? Ich glaube, auf 160 Straftaten haben die das gebracht. Dann wurde das Alter der Delinquenten immer jünger, damit man unter die Strafmündigkeit rutscht. Alle keinen deutschen Pass. Warum waren die überhaupt 15 Jahre da?
Stuttgart hat überhaupt ein Ausländerkriminalitätsproblem. Das ist schlimmer übrigens als in Berlin.
Deswegen, ich habe gedacht, ich schreibe mal eine Kolumne über Stuttgart. Ja, wir haben immer gedacht, der Baden-Württemberger, ne, das sind doch so ein bisschen langweilig.
Sparfüchse.
Genau, so ein bisschen dröge. Aber der hat die Sache im Griff. Ne? Und wenn du dann eben nicht am Samstag zur Kehrwoche, ne, rechtzeitig den Besen in die Hand genommen hast, ne, gibt es einen schweren Anschiss. So, ja.
Ja, von wegen. Wir haben ja auch Stuttgart
21. Von wegen, wie gesagt, gehst auf den Spielplatz, liegt neben dir ein blutendes Kind. Ja, so, was ist denn da los?
Also das ist schon krass. Das waren übrigens 3 Syrer und 1 Sudanese.
Ja?
Ja, ja, die jetzt wegen Totschlags angeklagt sind.
Ich lese dann immer nur von multiethnischen Gruppen.
Ja, also das ist tatsächlich ein Problem. Aber das hat natürlich jetzt nichts mit der Zahlungsfähigkeit dieser Stadt zu tun.
Nee, aber dass es insgesamt offenbar so ein bisschen abwärts geht.
Ist aber CDU-regiert, ne? Stadt.
Ich weiß nicht, was mit Stuttgart los ist. Ich weiß nicht, was mit Stuttgart los ist. Vielleicht ist, also in München haben wir diese Probleme nicht.
Noch nicht, vielleicht kommt das alles noch. Ich frage mich nur, was die Lösung ist, weil ich habe jetzt gelesen, bei Stuttgart beispielsweise wird jetzt massiv gespart. Also sie nehmen zum einen Kredite auf, ich glaube von 2,4 Milliarden. Aber du darfst dich als Stadt und Kommune, darfst du dich nicht so verschulden, wie das der Bund darf. Das heißt, du musst richtig einsparen.
Ja, oder du gehst den Weg von Sachsen-Anhalt. Genial. Ja?
Das stimmt.
Einfach sagen, wir haben eine Corona-Notlage. Ja. Und,
die Schuldenbremse interessiert uns
nicht. Dann ist alles wieder möglich.
Ja.
Das haben die jetzt, glaube ich, diese Woche gemacht
zum
im Landtag.
Zum 7. Mal in Folge. Zum 6. Mal? Also seit wann gibt es denn Corona? Also ich glaube seit 2020, gell?
Ich meine, ich habe auch gedacht, was ist denn das?
Ja.
Also du sagst einfach, wir haben jetzt eine Corona-Notlage, weil es wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Landkreis noch drei Fälle gibt. Also wenn man das ja ernst nähme, müsste man ja sagen, pass mal auf, den Verkehr rein und raus aus Sachsen-Anhalt sofort beenden, weil ihr habt ja Corona-Notlage, ja. Und ihr wollt ja hoffentlich nicht das Rest des Landes anstecken, ja.
Also aber die haben das ja nicht
Grenzkontrolle an der Grenze zu Sachsen-Anhalt.
Die haben das aber ja nicht mit der Inzidenz oder mit den Infektionszahlen begründet, sondern weil die Folgen dieser Corona-Pandemie finanziell immer noch nicht abgefedert sind. Deswegen. Das geht ja alles in die Infrastruktur. Ich finde das, also es ist schon schlau.
Wann ist denn die Corona-Notlage dann beendet? Also in 2060 oder wann haben wir so? Sind wir über die Folgen hinweg?
Also der Hammer ist ja, dass kein anderes Bundesland das so macht, ne?
Nee, das sagt alles über Sachsen-Anhalt aus. Ich fürchte mal, die wollen ja, wann haben die Wahlen?
Im März.
Hm, da steht im Augenblick ganz oben die AfD.
Richtig, die werden das ändern. Davon kannst du mal ausgehen.
Dein Wort Gottes Ohr. Ey, das machen die genauso weiter.
Das glaube ich nicht.
Ja, mal schauen.
Die AfD glaubt ja noch nicht mal an Corona.
Wie viele Wetten haben wir jetzt schon laufen? Ich glaube, 2 haben wir schon abgeschlossen, 3. Wette heute. Also ich sag dir eins, das macht die AfD genauso weiter. Weil da, wie heißt es schön?
Der Hammer.
Der ist einem der Rock ja immer näher als der Mantel, ne? Oder wie heißt es?
Das stimmt. Da bin ich gespannt.
Gut. Das ist ja alles unter Zeugen hier, ne? Also unsere Zuschauer und ZuschauerInnen sind ja die Notare dieser Sendung.
Das stimmt. Da hast du recht. Wir können es immer wieder auf den Tisch bringen. Wollen wir nochmal auf Stuttgart zurückkommen oder bist du fertig mit dem Thema?
Ich lese mich da mal ein. Also nachdem ich so viel über Berlin geschrieben habe als Failed State.
Ja.
Und auch schon mal ich über die Hamburger lustig gemacht habe. Ich glaube, Stuttgart ist jetzt mal dran.
Failed City. Abschließend müssen wir in diesem Jahr auch nochmal über unseren Freund Donald sprechen, der sich ja einerseits bemüht, endlich Frieden in der Ukraine herzustellen auf seine Art. Aber natürlich auch innenpolitisch einigermaßen wütet. Jetzt hat er gerade Schlagzeilen gemacht, weil er sich über den Mord eines Hollywood-Regisseurs lustig gemacht hat. Das war schon sehr befremdlich.
Na, ich weiß nicht, ob er sich lustig gemacht hat. Also er hat dem eigentlich hinterhergerufen, ja, sowas kommt von sowas, ne?
Selbst schuld, ja.
Also der wurde erstochen, der Herr Rob Reiner heißt der. Mhm. Die meisten kennen den als den Regisseur von Harry und Sally, einem der großen romantischen Komödien der 90er Jahre und hat auch ein paar andere sehr erfolgreiche Filme gemacht. Wie viele in Hollywood Unterstützer der Demokraten. Mhm. Hat also sicher auch den einen oder anderen hässlichen Satz mal über Donald Trump gesagt.
Ja, hat er ja gesagt, ist geistig unfähig, Präsident zu sein. Das war jetzt auch nicht sehr nett.
Ja, nicht so nett, aber gut, ist ja nicht die Aufgabe, nett zu sein. Mhm. Und der wurde jetzt tot in seinem Haus aufgefunden, mit seiner Frau zusammen. Und
mutmaßlich vom eigenen Sohn im Drogenrausch erstochen. Also wirklich eine Familientragödie.
Also Troubled Kid. Der Kommentar des US-Präsidenten Ja, das wäre ja ein ganz talentierter Regisseur gewesen, der aber total auf Abwege geraten sei und letztlich geistig verwirrt und durch seinen Hass auf Donald Trump halt die Wut in anderen hervorgekitzelt habe, so nach dem Motto, ja, kein Wunder, dass der jetzt mit dem Messer im Rücken endet. Und man denkt so, war das nicht gerade der gleiche Präsident, der sich bei Charlie Kirk noch darüber beklagt hat, dass sich Leute über den Tod eines Menschen freuen?
Das war der US-Aktivist, der erschossen wurde.
So.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Was für eine Doppelmoral. Aber es gab sogar Kritik aus den eigenen Reihen. Also selbst die Republikaner waren einigermaßen schockiert aufgrund dieser Aussagen.
Er hat jetzt diese Woche, da gibt es ja diesen im Weißen Haus, die Galerie
das habe ich auch
der ganzen Präsidenten. Ne? Da hängen also angefangen vom Lincoln und so weiter. Jetzt hat er unter jedes Bild so eine lange Plakette aufhängen lassen. Also Barack Hussein Obama, Präsident Bobabab, bekannt für seinen schlechten, schlimmen Iran-Nuklear-Deal, die wirtschaftlichen Verfehlungen und so. Also so ein langes Sermon drunter.
Das Beste war unter Joe Biden, da steht wirklich, also in Bronze gegossen, Sleepy Joe, the worst American history, the worst president in American history. Irre. Und dann steht da alles Mögliche, was er falsch gemacht hat.
Gut, wie alt ist er jetzt? 79?
Ja, der ist vielleicht auch nicht mehr ganz so sauber. Der ist neulich auch eingeschlafen in so einer Kabinettssitzung.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, bei dem sind mittlerweile ein paar Schrauben einfach locker. Das ist ja erkennbar.
Mittlerweile. Der hat auch zwei Gesichter. Manche Sachen denke ich mir, das ist ganz okay.
Das ist jetzt richtig in den Wahnsinn ab. Ich meine, jetzt kam ja noch dazu, Susie Wiles, das ist die
sein Chief of Staff.
Chief of Staff, also der wichtigste Posten, den man haben kann in der.
Sowas wie der Kanzleramtsminister, oder?
Ja, aber mehr noch, weil sie halt, das ist die Frau, die den Zugang zum Präsidenten bewacht.
Ja.
Und auch welche Themen ihn überhaupt erreichen, mit welchen Themen er sich zu befassen hat und welchen nicht. Wen er sieht und wen er nicht sieht und so weiter. Also super zentrale Stelle. Die hat offenbar über die letzten 12 Monate eine Reihe von Interviews gegeben, einem Reporter von Vanity Fair. Also über Donald Trump, der habe die Persönlichkeit eines Alkoholikers.
Was hat die gesagt?
Ja.
Über ihren eigenen Chef?
Ja. Also ein bisschen unstabil und sie habe ihn immer abhalten wollen und müssen, jetzt die Präsidentschaft nicht nur dazu zu benutzen, hinter allen seinen Feinden hinterher zu sein und versuchen, die zu erledigen. Also einen Rachefeldzug zu machen aus seiner Präsidentschaft, das sei eben nur so mittelprächtig gelungen.
Na, die macht ihren Job nicht mehr lange.
Ja, sie verteidigt ihn auch immer wieder.
Aber das ist also ja illoyal sondergleich.
Nee, sie spricht halt sehr offen. Und über Elon Musk, der heißt verrückt, wie viele Genies verrückt sein. Außerdem wäre er ja total auf Ketamin, der ist ketaminabhängig. Also sie geht sozusagen durch die ganze Bande da durch.
Das habe ich gar nicht gelesen.
Großes Thema in Amerika natürlich jetzt. Donald Trump, interessanterweise, in der ersten Präsidentschaft hat er ja eben sofort rausgeschmissen. Ich glaube, der hat 4-mal seinen Chief of Staff gewechselt gehabt.
Ja, jetzt war er halt vorbereitet.
Jetzt lächelt er alles weg und sagt, ja, sie ist super und großartig und sie ist missverstanden worden und die Zitate sind aus dem Zusammenhang gerissen und so. Also wie man das so schön nennt in Amerika, putting lipstick on a pig, ja. Mhm. Also Lippenstift auf das Schweinchengesicht. Das Interessante ist, gut, das ist ja Amerika weit weg, dass sich die AfD ja im Augenblick versucht, da anzuwanzen. Also sie schicken ja ständig irgendwelche Delegationen darüber.
20 Leute waren dort bei der Gala von der Jugendvereinigung.
Also das ist jetzt ihr Mann, Donald Trump. Ja. Und da würde ich mal sagen, good riddance, liebe AfD. Ja. Also mit einem Typ, der ganz erkennbar nicht mal alle beisammen hat, den zum großen Hero zu erklären, der im Zweifel jetzt dafür sorgen wird, mit seiner Politik, oder dafür sorgt, dass bei uns die Lichter ausgehen. Also kann man alles machen.
Hat halt mit Vaterlandsliebe.
Exakt, aber sich dann als die wahren deutschen Patrioten zu, hinzustellen, eher schwer.
Ja, so. Zumal, da war ja auch da dieser Markus Frohnmeier, dieser Außenpolitiker mit drüben in New York und hat über Deutschland hergezogen, wo man sich denkt, sag mal, Ernst?
Also in den guten alten Zeiten, als Patriotismus noch was zählte, wäre das unter Landesverrat abgebucht worden. Ja. Also nicht nur das Land im Ausland trashen, hat man zu Recht übrigens, hätte man jedem übel genommen, also dass man Kritik an der Regierung übt und im eigenen Land. Ja, immer richtig. Aber im Ausland, Geschmackssache, ja, so.
Er hat ja auch einen Preis bekommen, weil er so tapfer gegen den Marxismus in Deutschland kämpft.
Ja, gut, Herr Frohnmeier. Was ist der? Der
Fraktionsvize. Ist jetzt,
ja gut, das ist doch der Mann, der der...
In Baden-Württemberg.
Pass auf, der Spitzenkandidat der AfD in Baden-Württemberg.
Auch das, ja.
Der jetzt ja jedem Automobilarbeiter... der seinen Job gerade verliert, erklären kann, warum diese Zollpolitik von Donald Trump,
super,
die vor allen Dingen uns Deutsche in den Arsch tritt, ja, eine super Idee ist, ja, und das eben für das for the greater good, ja, leider jetzt auch VW, Mercedes und BMW federn lassen müssen.
Das stimmt. Wobei ich ein bisschen überrascht bin, weil bislang sind es ja trotzdem nur die Hinterbänkler, die da ständig rüberreisen. Frau Weidel hat sich noch nicht...
Sie erwartet ja eine Einladung, eine formale Einladung des Weißen Hauses. Außerdem ist sie, ja, außerdem ist sie möglicherweise zu schlau. Also weil sie natürlich auch erkennt, dass es eine größere Klippe ist, die man da umschiffen muss, wenn man mit dem erklärtesten Feind der deutschen Industrie gemeinsame Sache macht.
Ja, das stimmt.
Also jedenfalls, wenn man hier gewählt werden will. Weil die Wähler, Gott sei es geklagt, der AfD sitzen ja nicht in Amerika, sondern sitzen in Deutschland.
Wir brauchen auch jetzt ein letztes Mal vor Weihnachten noch Gewinner und Verlierer. Womit fangen wir an?
Der Gewinner ist für mich dieser Landrat aus Parchim-Ludwigslust, heißt das, glaube ich. Das ist, wenn man von der Autobahn von Hamburg nach Berlin fährt.
In Mecklenburg-Vorpommern?
Gleich sozusagen das Erste, was man in Mecklenburg-Vorpommern anfährt.
Mhm.
Stefan?
Sternberg.
Sternberg.
Von der SPD.
Von der SPD. Das muss man extra dazu sagen, weil der Mann fährt offenbar ein ziemliches Geschoss.
Der fährt einen BMW Hybrid mit 489 PS.
Ja. Und den möchte er behalten.
Ja.
Wofür er mein vollstes Verständnis hat, aber... Auch die Landräte, zumal der SPD in Mecklenburg-Vorpommern, ereilt jetzt der Wunsch, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Also hat sich der überlegt, wie schaffe ich es, meinen Wagen in der Garage zu behalten? Und hat jetzt eine Erklärung veröffentlicht.
Die super ist.
Ja, also der Landrat ist sozusagen der Letzte, der stehen muss. Die Oberste dann Gewalt. Im Katastrophen- und Kriegsfall.
Mhm.
Und im Katastrophen- und Kriegsfall könne man ihm nicht zumuten, ein Elektrofahrzeug zu fahren, weil da müsste er das ja möglicherweise erstmal kompliziert aufladen und dann sei er nicht sofort handlungsfähig, weil dauert ja ein bisschen. Und wer sagt denn nicht auch, dass die gesamte Batterie- und Elektroversorgung zusammengebrochen ist im Katastrophen- und Kriegsfall?
Kann alles sein.
Genau. Und dann müsse er eben mit seinem Auto durch Parchim-Ludwigslust, ja, patrouillieren und nach dem Rechten sehen, im Katastrophen- und Kriegsfall.
Ja.
Und das ging ja nun mal nicht mit dem Elektrowagen. Ich dachte, super, das ist die Begründung des Jahrhunderts, warum wir am Verbrenner festhalten müssen. Ich würde das eigentlich auch zu einer nationalen Strategie ausbauen, weil wir hatten das Thema ja gerade schon mit dem Verbrennerverbot, das wir kippen wollen, eigentlich aus deutschem Interesse. Und vielleicht ist das das Einfallstor, ja, über zu sagen, also im Katastrophen- und Kriegsfall, der Russe steht ja gewissermaßen schon vor der Tür, können wir leider aus, Klimawandel ist schlimm, aber jetzt aus übergeordneten verteidigungspolitischen Gründen nicht auf Elektrofahrzeuge umsteigen, jeweils nicht zu 100%.
Der hat aber auch einen großen Landkreis. Das sind über 4000 Quadratkilometer. Einer der größten in Deutschland.
Genau.
Der muss von A nach B kommen.
Genau.
So, ich habe da durchaus Sympathie.
Also, das ist eindeutig der Gewinner. Ich würde sagen, des Monats, Verlierer, Berlin. Der Berliner Bürgermeister. Wie heißt der Kerl?
Kai Wegner.
Kai Wegner.
Das ist dein bester Freund.
Mein bester Freund.
Ja, von der CDU.
Ich hatte gewisse Erwartungen an Kai Wegner, weil der kam ja so aus dem, der kommt aus Treptow oder irgendwo da aus dem sogenannten Randbezirk. Das ist ja so das, was die Linken in besonderer Weise hassen, den Randbezirk, ja, wo man noch ans Grillfleisch glaubt, ans Auto, ja, und den Muttertag. Also ich hatte, und der sieht ja auch so aus, damit es halt so ein Glatzkopf und so. Man denkt so ein bisschen eben Olaf Scholz für Arme.
Okay.
Aber, ich meine, die sind so von der Rolle dort. Jetzt haben sie sich einquatschen lassen von der SPD, mit denen sie gemeinsam regieren. Es brauche einen Gedenktag gegen Muslimfeindlichkeit.
What?
Ja, jetzt gibt es also im März, ich glaube 15. März oder Mitte März, also einen Gedenktag gegen Muslimfeindlichkeit. Wenn du mal guckst, Muslimfeindlichkeit, gibt es das irgendwo in der Kriminalitätsstatistik?
Nee.
Also gibt es überhaupt Auffälligkeiten? Nein. Sagt der Verfassungsschutzbericht, Muslime in Deutschland werden in besonderer Weise gefährdet? Nein. Ja, also was es natürlich gibt, es werden Menschen angesprochen, auch zum Teil aggressiv, wenn sie arabisch aussehen oder wenn die Frau ein Kopftuch trägt, alles unschöne Dinge. Aber weder müssen die Moscheen geschützt werden, anders als Synagogen,
ja,
noch Schulen mit einem hohen Migrationsanteil, anders als jüdische Schulen. Trotzdem in Berlin jetzt der Gedenktag gegen Muslimfeindlichkeit. Und dann bin ich mir selber in den Arm gefallen und habe gedacht, warum eigentlich beim Gedenktag für oder gegen Muslimfeindlichkeit stehen bleiben? Das Konzept kannst du ja ausbauen. Und da habe ich gedacht, was ist dir eigentlich die Woche so in die Timeline gespült worden? Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel hier eine Frau, die sich beklagt, dass man nicht frei sei, in Frieden dick zu sein. Ja. Ja, wir brauchen rechtlichen Schutz vor Gewichtsdiskriminierung. Ja, habe ich gedacht, pass mal auf, wir machen im April den Gedenktag, ja, gegen Gewichtsdiskriminierung. Oder nee. Menschen aus Osteuropa erleben in Jobcentern häufig Diskriminierung, weil man ihnen zumuten würde, schneller Niedriglohnjobs anzunehmen. Ja. Im Mai gibt's dann, im Juni, den Gedenktag für Menschen aus Osteuropa, denen zugemutet wird, vom Jobcenter Arbeit aufzunehmen, ja, statt sich in der Sozialhilfe auszuruhen. So, und das kannst du ja über das ganze Jahr jetzt in Berlin durchziehen. Ich würde mal sagen, jetzt müssen wir nur noch die Wähler davon überzeugen. Die CDU steht in Berlin nach jetzigen Umfragen, glaube ich, bei 22%, also 6% unter dem, was sie beim letzten Mal geholt haben. Im nächsten Jahr wird auch da gewählt.
Ja, aber die Linkspartei findet ja sowas gut. Wenig arbeiten, ja, finden die super.
Ja, aber das schaffen sie nicht, bei Kai Wegner und seiner Truppe jetzt massiv Leute der Linkspartei rüberzuziehen. Da ist er wiederum auch der Falsche. Insofern könnte es das dann auch gewesen sein mit der CDU in Berlin. Dafür haben wir dann, und das liefert uns dann auch schönen Stoff, den ersten Linkspartei-Bürgermeister in Deutschland.
Mhm.
Und dann haben wir auch ganz viele ganz neue Feiertage.
Das kann sein. Jetzt kommt aber erst der Weihnachtsfeiertag. Wir machen Pause.
Ja.
2 Wochen lang.
Mhm.
Du fliegst wieder weg.
Mhm.
Wollen wir jetzt an dieser Stelle...
Das Thema hatten wir schon.
Ja.
Du musst es nicht jetzt jedes Mal wieder aufs Tapet bringen.
Ich wollte nur erinnern.
Ja, was denn?
Nur erinnern.
Also, das ist so, das ist jetzt also... Was ist das? Das ist jetzt so Flugscham. Ja?
Nein, gar nicht.
Willst du mir jetzt einreden?
Nein, gar nicht.
Nee, nee.
Nein.
Du weißt, was so viel verbraucht wie allein 280 Kontinentalflüge, eine Anfrage bei ChatGPT pro Tag, ja? So.
Oh, echt jetzt?
Ja. Also,
und dann ist mein ökologischer Fußabdruck aber eine Katastrophe.
Ich wollte schon mal sagen, also, wenn wir ja schon mit Scham kommen, dann erstmal Social Media Scham, bevor wir mit der Flugscham
ich
an.
Ich hab keinen.
Und nicht mehr an Flugplätzen ankleben, sondern vor den Apple Stores. Das würde was bringen, ja?
Nee, ich klebe mich nirgendwo an. Ich nutze das alles. Du fliegst in Urlaub, ich bin bei meinem ChatGPT.
Ja, genau.
Und anderen Tools. Aber an dieser Stelle sollten wir uns auch mal bedanken bei unseren Zuschauern und Zuhörern, die nämlich wirklich zahlreich bei uns immer wieder zugeguckt haben, zugeschaut, kommentiert, uns Fragen geschrieben, was auch immer. Vielen Dank an dieser Stelle. Bedeutet uns natürlich super viel und ich hoffe, im nächsten Jahr geht's dann so weiter.
Also ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest dir, liebe Caro, und allen, die uns zuhören und zuschauen.
Tschüss.